Unabhängige im ÖGB Podcast. Ein UGIT-Café zum Thema Altersteilzeit nicht nur aus Frauensicht. Zu Gast Silvia Ledwinker, ÖGB-Arbeitsmarktexpertin. Im Gespräch Sabine Hammer, Marion Polaschek, Beate Neunteufel-Zechner, Fritz Hess und andere. Moderation Edith Beck-Wilhelm. Eine Aufnahme des Livestreams vom 20. März 2023.
Herzlich zum heutigen UGÖT-Café, organisiert vom Frauenpolitischen Referat der UGÖT. Wir haben uns entschieden, nach einiger Diskussion das Thema Altersteilzeit auf unsere Liste zu nehmen, weil uns das einfach sehr beschäftigt und weil auch sozusagen in letzter Zeit das Thema ja auch politisch sehr heiß diskutiert wird und weil wir natürlich in unserem Bereich, aus unseren Beratungen heraus sehen, wie sehr es auch Frauen betrifft. Ich sage es vielleicht allgemein dazu, auch für unsere Vortragende, die wir erfreulicherweise gewonnen haben, die Silvia Ledwinker aus der Abteilung Soziales, Arbeitsmarkt und Bildungspolitik aus dem ÖGB, die uns heute zur Verfügung steht, freundlicherweise als Expertin. Wir sind zwar in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, aber wir haben durch die Ausgliederungen auch ganz viele Personen auch schon in privatrechtlichen Dienstverträgen und das Thema Altersteilzeit ist aus dem Grund auch schon sehr relevant, aber es wird natürlich auch im öffentlichen Dienst diskutiert. Das heißt, das Thema ist tatsächlich für alle sehr interessant, ein bisschen aus unterschiedlichen Zugängen heraus, aber das Thema ist eines, das uns sozusagen auch aus fachgewerkschaftlichen Gründen beschäftigt. Und was uns natürlich auch sehr interessiert, ist die politische Dimension. Im Sinne von einer gesellschaftspolitischen Dimension. Was heißt das sozusagen, wenn so eine Form der Gestaltung der Lebensarbeitszeit wegfällt? Was heißt Blockzeit? Was heißt kontinuierliche Altersteilzeit und so? Also dieser allgemeine Aspekt, der interessiert uns natürlich als Gewerkschafterinnen und engagierte Menschen auch sehr. Wie gesagt, ich begrüße sehr herzlich die Silvia Ledwinker. Und sie hat einen Vortrag für uns vorbereitet und damit übergebe ich die Moderation an meine Kollegin, die Edith, und bitte die Edith fortzusetzen. Dankeschön.
Ja, dankeschön. Also ich kann jetzt nicht allzu viel dazu sagen. Also ich komme eigentlich aus dem Goethe und aus dem öffentlichen Dienst. Ich bin Lehrerin im Ruhestand und deswegen habe ich jetzt mehr Zeit, mich damit zu befassen und ich habe mich vor allem mit der Altersteilzeit, die es im öffentlichen Dienst eben nicht gibt, befasst und habe da ja halt verschiedene Gedanken dazu gemacht. Und ich habe da eh schon was geschrieben, weil ich mir gedacht habe, vielleicht ist es ganz gut, wenn auch die Silvia weiß, was wir da diskutieren. Und also was mich interessiert ist, wo eigentlich die großen Widerstände herkommen, dass diese Altersteilzeit so sehr abgelehnt wird, dass im öffentlichen Dienst eigentlich überhaupt nicht diskutiert wird. Und dass es sogar innerhalb der Gewerkschaft, also bei unserer Mehrheitsfraktion, nicht möglich ist, das irgendwie sogar als Antrag einzubringen. Also dass man da schon jahrelang drüber diskutieren muss. Ja, und jetzt bin ich sehr gespannt auf den Input und dann auch auf die verschiedenen Positionen, die da dazukommen. Ja, danke für die Bereitschaft, da heute das Referat zu halten. Ich freue mich schon drauf. Danke.
Ja, dann herzlichen Dank einmal vorweg für die Einladung und danke für die Vorstellung meinerseits. Vielleicht aber noch ein bisschen zum Hintergrund. Ich bin für Arbeitsmarktpolitik bei uns im ÖGB zuständig und bin auch in allen Gremien des AMS auf Bundesebene vertreten. Das heißt, ich bin stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat, wichtigen Entscheidungen im AMS getroffen werden. Und ich sitze auch in allen Ausschüssen, die das Bundes-AMS hat. Das heißt, ich bin da wirklich überall drinnen, ja, und hoffe, viele eurer Antworten dann auch beantworten zu können. Aber ich glaube, bevor ich über die Details rede, die ihr jetzt schon wissen wollt, schon einmal die Basis, wie ist es eigentlich zu der Altersteilzeit gekommen? Ja, was ist eigentlich so die Grundlage dafür? So, und wo ist das jetzt da? Ja, ich springe einmal weiter. Ich war eigentlich selber überrascht, wie ich jetzt recherchiert habe, dass es die Altersteilzeit erst seit 2000 gibt. Ich habe geglaubt, das gibt es eigentlich schon länger. Sie ist ursprünglich eingeführt worden unter dem sogenannten Pakt für ältere Arbeitnehmer mit 1. Jänner 2000. Der Hintergrund war damals, einen guten Ausgleich zu schaffen, dass eben Ältere, die gehen, eine gute Übergabe für die Jüngeren machen, aber schon auch der Hintergrund damals war, dass Jüngere die Chance bekommen sollen, ins Berufsleben einzusteigen, ja, also um Älteren so ein sanftes Ausklingen zu ermöglichen. Das hat aber nicht so lange in dieser Ursprungsvariante gehalten und ist schon 2004 das erste Mal groß geändert worden, als die Pensionsreform war und diese Anpassung des Pensionsantrittsalters passiert ist. Das hat natürlich sofort Auswirkungen auf das Einstiegsalter für die Altersteilzeit gehabt. Und 2011 war so die nächste, der große Schritt, wo die Blockvariante finanziell ein wenig unattraktiver gemacht wurde. Die Kosten der Altersteilzeit, warum das sehr wohl immer wieder ein Thema ist und warum da gerade jetzt auch wieder die Diskussion ganz stark war. Es ist also schon ganz stark ein finanzieller Aspekt. Hoppala, jetzt bin ich gesprungen. Mit 1. Jänner 24, und das ist jetzt der letzte große Schritt, das war die Vereinbarung, die jetzt vor kurzem getroffen worden ist, wird diese Altersteilzeit langsam ausgleiten. Die Regierung hat das parallel mit dem Anheben des Frauenpensionsalters, wird quasi das Eintrittsalter in die Altersteilzeit, in die Blockvariante erschwert, bis es irgendwann einmal dann einfach die Zeit zu kurz ist, dass man noch zu einer geblockten Altersteilzeit kommt. Das sind so die nächsten Schritte, die jetzt geplant sind. Was sind so die wichtigsten Grundlagen, warum es bis jetzt da im öffentlichen Dienst mit Sicherheit das nicht gegeben hat, weil es eine arbeitsmarktpolitische Maßnahme ist, die im Arbeitslosenversicherungsgesetz geregelt ist. Das heißt, es müssen Beiträge in die Arbeitslosenversicherung bezahlt werden, was zumindest bei den Beamten im öffentlichen Dienst ja nicht der Fall ist. Ich muss aber gleich dazu sagen, ich kenne mich im öffentlichen Dienstrecht überhaupt nicht aus. Ja, also verzeiht mir das, aber ich sage, die Basis dafür und warum es bis jetzt eben nur in der Privatwirtschaft war, war auf jeden Fall die Arbeitslosenversicherung. Wichtig auch zu wissen, auf die Altersteilzeit selber besteht jetzt kein Rechtsanspruch in der Firma. Ich kann nicht sagen, ich will jetzt in Altersteilzeit gehen. Ich brauche dazu eine Vereinbarung mit meinem Arbeitgeber. Erst wenn ich diese Vereinbarung habe und die Voraussetzungen erfüllt sind, dann habe ich aber den Anspruch gegenüber dem AMS. Aber ich brauche zuerst, das ist wichtig, eine Vereinbarung mit dem Dienstgeber und muss die sonstigen Voraussetzungen, die das Gesetz noch vorsieht, auch einhalten. Altersteilzeitgeld, und das ist eigentlich die wichtigste Leistung, ist eine Leistung aus der Arbeitslosenversicherung. Also ich habe zwei Beine. Ja, das eine ist, wie ist meine Arbeitszeit zukünftig geregelt? Und das zweite ist, welche Leistung Arbeitslosenversicherungsgeld wird vom AMS bezahlt? Und dieses Geld geht an den Arbeitgeber. Das ist auch nicht unerheblich. Was ist jetzt so das Wichtigste, diese wichtigen vier Punkte zur Altersteilzeit, die man wissen muss? Es braucht eine Reduzierung der Arbeitszeit. Und zwar muss ich sie zwischen 40% und 60% reduzieren. Das kann ich mir aussuchen. Also reduziere ich um 40 oder um 60%. Der Regelfall bei der Blockvariante, die bekannte Variante und die besonders interessiert, waren die 50%. Das heißt, 50% arbeite ich nur mehr. Und das in einem Zeitraum von maximal waren es 5 Jahren, das ist ja bei der Dauer, also das Maximale sind 5 Jahre, das waren eben die letzten 5 Jahre, bevor ich in Pension gehen kann, das war die maximale Dauer, ist auch nicht ganz richtig, war sogar eine Zeit lang länger, ist jetzt aber hinfällig, weil gibt sowieso nicht mehr. Ich habe einen Lohnausfall im Normalfall. Wenn ich 50% Arbeit kriege und nur mehr 50% Geld, das ist das Besondere bei der Altersteilzeit, dem ist nicht so. Ich kriege dann eben mehr Geld und in der Regel sind das so zwischen 70% und 80% tatsächlich, wenn ich zum Beispiel auf 50% reduzieren würde. Und das Wichtige, meine Sozialversicherungsbeiträge werden voll bezahlt vom Arbeitgeber. Das heißt, ich kriege nachher in der Pension, habe ich keinerlei Reduzierung. Ja, es ist nicht so wie bei einer normalen Teilzeit, wo ich weniger Geld bekomme, niedrigere Sozialversicherungsbeiträge bezahle, die sich auch später in der Pension auswirken. Das ist bei der Altersteilzeit nicht der Fall. Also ich muss reduzieren. Ich habe dadurch einen Lohnausfall, der aber ausgeglichen wird. Es gibt eine Maximaldauer und die Sozialversicherungsbeiträge bleiben gleich. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die noch in der alten Abfertigungsregelung sind, also alle, die vor 2003 ein Dienstverhältnis begonnen haben, auch da gilt, die Abfertigung muss in voller Höhe bezahlt werden. Damit ist die Altersteilzeit, wenn man so will, wie eine neutrale Zeit zu rechnen. Das ist natürlich günstig und hat Vorteile für die Arbeitnehmerinnen. Ich habe gesagt, ich brauche einen Vertrag mit dem Arbeitgeber als eine der Voraussetzungen. Es braucht aber auch noch weitere Voraussetzungen und das sind die Zeiten, die ich in der Arbeitslosenversicherung beitragspflichtig beschäftigt gewesen sein muss. Das heißt, für Arbeitnehmerinnen in den letzten 25 Jahren muss ich zumindest 15 Jahre davon beschäftigt gewesen sein und Arbeitslosenversicherungsbeiträge bezahlt haben. Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wie gesagt, die Ausnahmebeamtinnen zahlen ja 3% Arbeitslosenversicherungsbeitrag als Hinweis. Arbeitnehmer müssen außerdem mindestens 3 Monate schon im Unternehmen beschäftigt sein, bevor überhaupt ein Antrag auf eine Altersteilzeit gestellt werden kann. Ich habe es zuerst schon gesagt in der Grafik, die Normalarbeitszeit, weitere Voraussetzung ist, dass die Normalarbeitszeit vor Altersteilzeit um maximal 40% unterschritten werden darf. Ich habe da ein Beispiel gesagt, es gibt zum Beispiel im Betrieb eine Normalarbeitszeit von 38 Stunden, das sieht der KV vor, dann muss ich vor Beginn einer Altersteilzeit schon mindestens 23 Stunden gearbeitet haben. Das heißt, es ist sehr wohl möglich, auch für Teilzeitkräfte in Altersteilzeit zu gehen, aber es ist eine Mindeststundenanzahl vorgesehen und das sind diese maximal 40% der kollektivvertraglichen Arbeitszeit muss vorher schon geleistet gewesen sein. Ich darf keine Alterspension oder Sonderruhegeld oder noch Schwerarbeitsgesetz, also ich darf keine Leistung von einem öffentlich-rechtlichen Körperschaft beziehungsweise der Pensionsversicherung schon beziehen. Das würde eine Altersteilzeit ausschließen, das wäre eine Voraussetzung. Und das gilt immer noch bei der Blockvariante, spätestens mit Beginn der Freizeitphase muss eine arbeitslose Ersatzkraft oder ein Lehrling eingestellt werden. Das ist wieder historisch schon interessant, weil diese Ersatzkraft von Beginn an, als die Altersteilzeit mit ersten jenen in Kraft getreten ist, Voraussetzung war für jede Form der Altersteilzeit. Das hat nur dann im Laufe der Zeit bei der kontinuierlichen war es dann nicht mehr notwendig, aber das war eben dieser Grundgedanke, Ältere gleiten aus dem Arbeitsleben aus, aber Jüngere kommen hinein. Wie gesagt, das hat sich dann geändert, aber bei der Blockvariante ist es bis jetzt immer noch so, mit Beginn der Freizeitphase muss die Ersatzkraft oder eben ein Lehrling eingestellt werden. Blockvariante vom Grundsatz her, ich bei dem Modell 50% und 5 Jahre heißt das, ich arbeite 2,5 Jahre voll weiter und bin dann 2,5 Jahre vor Pensionsantritt schon zu Hause. In der Regel sogar früher, weil Urlaube vorgezogen werden. Also es ist meistens sogar weniger als 2,5 Jahre Arbeitsphase und dann die Freizeitphase. Die kontinuierliche Variante heißt, wie der Name schon sagt, ich reduziere kontinuierlich, wobei es da aber auch durchaus Modelle gibt. Ich muss nicht jede Woche gleich sein. Es gibt sogar Modelle, wo ich übers Jahr ausgleichen kann mit einer Schwankung von 20%. Faktum ist aber, es muss innerhalb eines Jahres ausgeglichen werden. In der Regel sind kontinuierliche Varianten, wo fix definiert ist, wie viele Tage pro Woche ich jetzt beschäftigt bin oder wie viele Stunden am Tag ich jetzt beschäftigt bin. Das ist in der Regel so zu vereinbaren. Altersteilzeitgeld, das ist ja das Wichtigste und auch ein der Grund, warum es so lukrativ ist und die Altersteilzeit eben gerne gewählt wird. Für die Arbeitgeber aus dem Grund, weil die entstandenen zusätzlichen Kosten eben zum Teil vom AMS ersetzt werden. Bei der Blockvariante, das ist eben reduziert worden vor einigen Jahren, ist es nur mehr 50% der Mehrkosten, die der Arbeitgeber zu tragen hat. Bei der kontinuierlichen Variante sind es weiterhin 90%. Und Mehrkosten sind nicht nur im Gehalt, sondern es sind auch die Leistungen der Sozialversicherung, die der Arbeitgeber trägt, die ihm da teilweise ersetzt werden. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besonders interessant ist, dass ich nehme jetzt die klassische Variante, 50% Reduktion, ich trotzdem auf ein Gesamteinkommen zwischen 70% und 80% komme. Und ich habe euch das da in einer Tabelle dargestellt, wie sie die Beträge ungefähr zusammensetzen. Ich verringere die Arbeitszeit um 40%. Das heißt, das Einkommen auf Basis der reduzierten Arbeitszeit ist nur mehr 60%. Ich kriege einen 20%igen Lohnausgleich und komme auf 80%. In der umgekehrten Variante bei einer Verringerung der Arbeitszeit um 60%, ist die höchste Reduktion überhaupt, habe ich letztendlich immer noch 70% Gesamteinkommen. Das ist natürlich durchaus sehr interessant und lukrativ. Vorteile. Ich habe schon gesagt am Anfang, die Arbeitnehmerinnen verlieren keine Ansprüche für die Pension. Das ist besonders wichtig, weil sie eben in voller Höhe weitergeleistet werden. Und das gilt auch für die Abfertigung alt, habe ich schon erwähnt. Einkommen zwischen 70% und 80%, auch interessant. Arbeitgeber, sie bekommen einen Teil der Mehrkosten ersetzt. Ich habe schon einiges vorgenommen. Also das ursprüngliche Modell eben der Ersatzkraft, das ist jetzt nur mehr bei der Blockvariante da. Was war so das Lukrative daran, früher natürlich aus dem Erwerbsleben ausscheiden zu können? Keine Frage, das ist der Vorteil für Arbeitnehmerinnen. Es gab aber auch schon und gibt's immer noch das lukrative Modell auch für die Arbeitgeber, um teure Arbeitnehmerinnen abzubauen. Und ich erinnere da an die großen Abbauprogramme bei den Banken, bei den Versicherungen, durchaus auch bei den Sozialversicherungsträgern. Also gerade die großen Betriebe haben das sehr genützt, damit ihre Arbeitnehmerinnen, die älteren, teureren, relativ günstig auch abzubauen. Das war aber oft eine Win-Win-Situation. Das war auch für die Arbeitnehmerinnen durchaus interessant, ja. Aber wie gesagt, es ist, beide Seiten hatten da durchaus Vorteile. Aber es sind eben gerade die Beschäftigten in Großbetrieben gewesen, die die Chance auf Altersteilzeit gehabt haben. In Kleinbetrieben sind es wesentlich weniger. Da ist es meistens nicht möglich gewesen, die Altersteilzeit. Also selbst jetzt haben nicht alle die Möglichkeit gehabt, in der Privatwirtschaft tatsächlich eine Altersteilzeit in Anspruch zu nehmen. Die Antrittsmöglichkeiten in der Altersteilzeit. Bis jetzt waren es für Männer das 60. Lebensjahr. Ab 2024 steigt es bereits auf 60,5. Jetzt kommt dazu, dass in der Regel viele das ja nur nehmen, bis zum Beispiel die Altersteilzeit bis zum 63. Lebensjahr, wenn sie eh in einen Korridor gehen können, dann ist schon die Phase sowieso eine sehr kurze, wo sie da eine Blockvariante noch ausgeht. Für Frauen war es bisher das 55. Lebensjahr, auch das steigt jetzt. Das gilt nur mehr für die heurigen Jahrgänge, also für die 63er, die heuer noch 60 wären. Die, auch bei den 64er ist bereits der Anstieg da, genauso wie es in der Tabelle vermerkt ist. Fix ist, dass es ab 2029 überhaupt keine Blockvariante mehr geben wird. Die Begründung dafür, würde ich mal sagen, warum die Altersteilzeit schon länger in Diskussion ist und warum es so viele gibt, die die Altersteilzeit schon länger abschaffen wollen, weil es einfach eine sehr, sehr lukrative Variante war. Menschen früher oder einfach gut gefördert in einer Teilzeitbeschäftigung zu haben, ja, weil das ist ja da die am besten geförderte Form. Die Teilzeit in Österreich ist ja eine sehr hohe, wie wir wissen, bei Frauen mittlerweile, noch die letzten Zahlen sind wir, glaube ich, sogar schon bei über 50% der Frauen, die Teilzeit machen, aber die machen einfach eine normale Teilzeit, das heißt halbe Stundenanzahl, halbes Geld. Und das ist aber genau bei der Altersteilzeit nicht der Fall. Im Jahr 2001 beginnend, ja, wo so die ersten Fälle waren, da waren wir noch unter 10.000 Personen, die es in Anspruch genommen haben. In den Spitzenzeiten, das war die erste Spitze, war 2004, dann hat es die erste Änderung gegeben, waren schon über 42.000. Und die höchste Zahl haben wir gehabt im Jahr 2018, glaube ich, war es genau, da waren wir auf fast 44.000 Personen. Wir haben da jetzt nicht einen Durchschnitt vom Jahr genommen, sondern ich habe immer die Dezemberzahlen genommen, weil die kriege ich jedes Monat, also ich habe die ja immer im Vergleich, damit man das sieht. Also das heißt, es war schon eine hohe Anzahl an Personen, die es in Anspruch genommen hat. Und die Gesamtkosten aus vom Jahr 2020 bis 2022, also was bezahlt worden ist, sind wir schon bei über 8 Milliarden Euro. Das ist zwar in der letzten Zeit gar nicht mehr so viel, weil jetzt wir ja in den letzten Jahren eigentlich immer nur von Milliardenbeträgen geredet haben, ja. Aber natürlich in Summe sehr wohl sehr viel und auch der Hauptgrund, warum die Altersteilzeit so oft in Diskussion war und warum es gerade die ÖVP schon lange weghaben wollte. Aktuell noch dazu, und das ist sicher auch ein Grund, warum es jetzt diese Änderung gibt, warum die Blockzeit jetzt auslaufen soll, weil in den letzten Monaten immer wieder diskutierte Fachkräftemangel plötzlich ja nur mehr dadurch gerettet werden kann, dass alle, die schon in Pension sind, wieder arbeiten gehen. Liebe Edith, ich hoffe, du fühlst dich angesprochen. Ja? Wir brauchen dich. Österreich braucht dich. Und da ist es natürlich kontraproduktiv, wenn man dann noch Menschen erlaubt, dass vielleicht 2,5 Jahre vor ihrem Regelpensionsalter schon zu Hause sind. Dahinter wird vermutet, das ist die politische Ansicht der Wirtschaft und sicher auch der ÖVP, dass mit dem Signal, früher gehen zu können, die Menschen das auch immer stärker im Kopf haben und das nützen wollen. Wir in der Gewerkschaft haben die Diskussion vor allem im Bereich der Arbeiter, die sagen, für die ist es wirklich einfach eine Notwendigkeit, diese Möglichkeit gehabt zu haben. War eigentlich auch eher in größeren Betrieben möglich, in die kleineren eh nicht, die einfach nicht mehr kennen haben, ja, und dann gesagt haben, also das ist eine Form, die ich nützen kann. Die kennen oft, wenn sie auf einem Fließbandsanwalt keine kontinuierliche in Anspruch nehmen oder sind einfach schon so fertig, dass irgendwie das so ein Rettungsanker war. Egal, diese Rettungsanker, die will die Regierung derzeit nicht mehr haben. Wir sollen alle länger arbeiten. Ja, und da stört die Altersteilzeit einfach, zumindest die Blockvariante. Ja, das ist so der politische Hintergrund auch ein bisschen dazu. Und ich denke, jetzt habe ich lang nur niedergeredet. Das war, 20 Minuten war eigentlich ganz gut, 25 maximal. Ich freue mich auf eure Fragen. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank für den Input. Also ich habe schon ein paar Fragen, aber ich möchte zuerst einmal abwarten, ob wer anderer was fragen möchte.
Ich habe alle niedergeredet, das ist eine übliche Geschichte. Ja.
Also was mich an der Diskussion stört, zum Beispiel eben mit meinen Gewerkschaftskolleginnen in der GÖD, dass sie also immer so tun, ja, also das kostet so viel, aber es ist ja eine Versicherungsleistung und die Arbeitnehmerinnen zahlen ja das Geld vorher ein. Also ich weiß nicht, also wieso da immer so getan wird, wie wenn da der Steuerzahler oder wer da irgendwelche Faulpelze finanziert. Ich meine, die Leute zahlen sich das ja selber ein. Das ist ja wie mit anderen Versicherungen. Und ich denke, da hätten Sie ja auch Anspruch darauf dann. Also ist es wirklich so, dass das finanziell sich irgendwann immer ausgeht, wenn immer, also wenn jetzt zum Beispiel die öffentlich Bediensteten auch die Altersteilzeit in Anspruch nehmen könnten. Weil sie zahlen ja auch diese 3% ein. Also nicht die Beamtinnen, das weiß ich, aber alle anderen natürlich schon.
Mhm. Es ist ein politisches, wie soll ich sagen, es wird behauptet, wie wir die letzten 20 Jahre gehört haben, wir brauchen in Österreich einen schlanken Staat. Das war also ein Credo, ja, schlank will jeder sein, das hat super gelungen, das brauchen wir. Ja, so. Was das heißt, im Endeffekt, ja, das hat eh meistens kann, also die Leute nicht gewusst, aber es hat super gut gelungen. Und wir müssen alle sparen, sparen, sparen. Die letzten Jahre haben wir gesehen, na, was wir da an Geld haben, irgendwo muss da in der Nationalbank wer sitzen und fleißig Geld drucken, habe ich mir schon gedacht, weil es wirklich plötzlich, wo es notwendig war, das Geld ja sehr wohl dann dafür verwendet wurde. Also ich glaube, es ist immer eine Frage des politischen Willens. Aber der Hintergrund ist sicher, die Menschen dazu zu bringen, auch in ihrem Blick, später in Pension zu gehen. Also das ist sicher das Grundziel dahinter. Und das andere sind Begründungen dafür, warum es halt auch gut war, wenn man das nicht ausgemüsst hat. Ja? Deswegen so teuer im Verhältnis zu, man natürlich, aber 500 Millionen im Jahr sind jetzt auch nicht nix. Ja? Das muss man schon auch sagen. Es ist natürlich Geld, ja, keine Frage. Und es würde mehr werden, wenn mehr dazukommen. Andererseits ist aber so, dass ja Teile des öffentlichen Dienstes, zumindest in den Gemeinden, sehr wohl die Möglichkeit haben. Also bei der Gemeinde Wien, weiß ich, gibt es das jetzt seit, ich glaube, heuer, also oder auch voriges Jahr, war es das erste Mal. Voraussetzung war 60. Lebensjahr. Allerdings auch nur die kontinuierliche Variante. Die Blockvariante geht auch nicht. Also dürfte es schon Teile geben, wo es die Möglichkeit gibt dazu.
Ja, also ich habe eher festgestellt, dass es schon also auch bei den Lehrerinnen Frauen gegeben hätte, die sehr wohl sehr gerne in diese geblockte Altersteilzeit gegangen wären, wenn es möglich gewesen wäre, aber war halt nicht. Und ich denke, in anderen Bereichen ist es ja vielleicht schon auch so, dass Leute sagen, ja, wenn ich dann in die geblockte gehen kann, dann halte ich jetzt noch die 2 oder 3 Jahre durch. Aber man weiß ja, wie viele Frauen eigentlich aus der Arbeitslosigkeit in die Pension gehen. Also ich denke, also dass jetzt die Lebensarbeitszeit für Frauen sowieso steigt bis zur Pension, das kommt ja auch dazu. Also ja, ich weiß nicht, warum sie da so wahnsinnig ängstlich sind, dass das so viel kosten könnte. Ich glaube, wenn die Leute schon vorher aussteigen aus der Arbeit, dann kostet das auch Geld, nehme ich mal an.
Natürlich, natürlich. 40% der Frauen gehen aus Arbeitslosigkeit in Pension. Die kommen sowieso nicht in Frage. Trotz alledem, ja, wenn man jetzt da zum Beispiel die Hochzeit nimmt, ja, dass im Dezember 2018 fast 44.000 Menschen in Altersteilzeit waren, ist das in Summe der Arbeitnehmerinnen insgesamt jetzt auch nicht der Wahnsinn, oder? Also,
das liegt aber
natürlich auch noch weit drunter, ja. Von denen, jetzt kommt natürlich dazu die Alterskohorte, logischerweise. Das sind ja nicht alle, aber es ist trotzdem ein nicht so großer. Es ist nicht so ein großes Programm. Ach, ja.
Ja, und ich denke halt, dass die Frauen in Zukunft, ab dem 62. Lebensjahr dann halt in die Korridorpension gehen werden, also die jetzt bis 65 arbeiten müssen. Mhm. Dass sie dann die Korridorpension in Anspruch nehmen, als dass dann diese Altersteilzeit eh nicht so überlastet würde, denke ich mal. Und das andere, was wir da oder uns ausgedacht haben, dass man die Altersteilzeit einfach auch nach oben hin verlängert. Also dass man sagt, wenn jemand jetzt unbedingt bis 70 arbeiten möchte, dann sollte er bis 70 Altersteilzeit nehmen können. Also das wäre ja auch noch eine Möglichkeit, um Leute überhaupt in der Arbeit zu halten, dass man sagt, okay, du hast die Möglichkeit und kannst länger arbeiten. Und ich habe mir gerade gedacht, für Frauen, die vielleicht während der Kinderzeit zu wenig Pensionsansprüche erworben haben und die dann sagen, na, ich fühle mich eigentlich noch fit und ich arbeite jetzt noch 2, 3 Jahre über die 65 hinaus. Warum Ist das nicht möglich? Oder dass man die Altersteilzeit flexibler gestaltet? Dass man sagt, wieso muss es genau 40-60% sein? Wieso kann es nicht ein anderer Prozentsatz auch sein? Also ich weiß nicht, ist das zu komplex, aber also das wären so Zusatzüberlegungen. Aber wenn du sagst, dass sie das eh mehr oder weniger mit dem steigenden Pensionsalter der Frauen auslaufen lassen, dann sind so Zusatzideen wahrscheinlich hinfällig.
Also ich glaube, ich war jetzt nicht dabei, ja, bei den Verhandlungen, aber ich glaube, es ist von ÖVP-Seite auf jeden Fall der Wunsch gewesen, gänzlich die Altersteilzeit zu beenden. Ja. Ich glaube, dass es gelungen ist, dass es zumindest die kontinuierliche erhalten bleibt, nehme ich an, wird am Koalitionspartner liegen. Ja. Wie gesagt, ich war nicht dabei, ja, aber ich vermute es, weil ich weiß, dass ja, also ich kenne nur die einfach die aus der Wirtschaft, die Altersteilzeit schon lange verdammen. Ja. Ja. Ob es als Diskussion gelingt, ich glaube, die wichtigste Frage wäre überhaupt die Arbeitszeitverkürzung, ja, für uns alle und nicht nur für die letzte Phase, wo ich sage, nur damit ich überhaupt da reiten kann um meine Pension, ja, sondern zu schauen, wie kann die Arbeitszeit so aufgeteilt werden, auch zwischen Mann und Frau in einer Beziehung, wo Kinder zu betreuen sind, dass beide eben gut arbeiten können und nicht schon mit Mitte 50 kaputt sind und sie nur mehr die Pension wünschen. Ja. Das wäre die erfreuliche Variante. Aber auch diese Diskussion ist derzeit in Zeiten des Fachkräftemangels jetzt wieder gar nicht möglich. War allerdings vorher auch nicht möglich, da hat es halt andere Begründungen dagegen gegeben, ja.
Ja. Ja, ich sehe, da zeigen schon der Gerhard und der Stefan auf. Jetzt weiß ich nicht, wer zuerst war. Stefan oder Gerhard?
Ich glaube, der Stefan, wenn ich es jetzt richtig
sehe. Okay, Stefan, bitte.
Natürlich nicht, aber egal. Bevor es nämlich jetzt weitergeht, ich hätte noch eine Frage, es ist eh schon angesprochen worden. Ich bin ja immer bemüht, mich in die Argumente der anderen Seite hineinzuversetzen und logisch zu denken. Ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ja, dass aufgrund der Grafik, die wir jetzt gerade sehen, nur die Hälfte der Personen, die das bisher in Anspruch genommen haben, wirklich aus dem Grund das taten, weil sie eigentlich schon so fertig sind, dass sie mit dieser Arbeitszeitreduzierung gerade noch die Phase bis zum Pensionsantrittsalter schaffen, dann ist doch die Alternative, wenn ich jetzt nicht komplett bescheuert bin, ja, dass diese Personen in Frühpension oder in die Arbeitslose gehen. Und meine Frage ist jetzt, ist das nicht für den Staat letztlich teurer, als wenn man dieses Erfolgsmodell, wenn ich so sagen darf, aufrechterhalten würde, an dem ja sozusagen die Arbeitnehmerinnen und die Arbeitgeber ja immer noch weiter beteiligt sind, dadurch, dass sie Abgaben zahlen, was de facto fast nicht mehr der Fall ist, wenn man in Pension geht oder geschweige denn in die Arbeitslose. Oder kalkulieren die jetzt schon die Änderung des Arbeitslosengeldes auch ein, dass sie ja in Zukunft gewissermaßen mit einer sehr steil verflachenden Kurse dann ausgestattet werden soll, wie immer das dann ausschaut, das ist Zukunftsmusik. Aber meine Frage ist das rein rechnerisch überhaupt gerechtfertigt und sinnvoll, dieses Altersteilzeitmodell abzuschaffen?
Ist es eh nicht. Und natürlich hast du vollkommen recht, ja. Ist so, wenn es nicht mehr geht, geht nicht. Nur Frühpension geht de facto nicht mehr, ja. Das ist ja, wir wissen ja, dass in den Arbeitslosenzahlen durchaus ein nicht unerheblicher Anteil drinnen steckt an Menschen, die früher eine befristete BU-Pension gekriegt haben, die sie nicht mehr kriegen. Jetzt gibt's die Reha vor Pension. Das ist ein Mini-Mini-Fuzzi-Programm, weil es in der Regel, auch wenn jemand versucht, da mit Mitte 50 dann noch umgeschult zu werden, ja, er keine Chance hat, von einem Betrieb aufgenommen zu werden. Das sind die theoretischen Arbeitsplätze, die es aber praktisch nicht gibt. Ältere, und das muss man schon sagen, wenn sie im Betrieb sind, werden in der Regel auch im Betrieb behalten. Schwierig ist es nur für die, wenn sie älter sind, aus einem Betrieb rausfallen, die haben es ungemein schwerer, wieder in Beschäftigung zu kommen. Das ist ein Faktum. Faktum ist auch, und das sind die Argumente, die wir heute hören, für die Wirtschaft sind wir einfach nur Arbeitsvieh. Also das ist jetzt sehr böse, wenn ich das sage, aber so wie man uns braucht, sind wir einzusetzen. Und jetzt brauchen sie uns gerade, also können wir uns jetzt nicht in eine Altersteilzeit verabschieden. Ja, das ist ja was, was wir vielleicht auch noch wollen, ja, das geht einfach gar nicht. Also das ist so, das ist schon so der Hintergrund. Das ist nicht sehr human, ja, aber es ist die Realität. Ja, deswegen schreien gerade alle ganz fürchterlich, dass jetzt die Älteren günstiger gemacht werden, man will es mit Zuckerl für Überstunden, die sollen günstiger versteuert werden. Alles Mögliche wird jetzt da momentan diskutiert. Für uns als ÖGB, und wir haben ja gerade erst die Diskussionen gehabt im Vorfeld unseres Kongresses, den wir bald haben, wo wir auch in meiner Arbeitsgruppe zum Kapitel Arbeitsmarkt auch die Altersteilzeit drinnen haben. Wir fordern sie natürlich weiterhin, ja. Und wir waren auch der Meinung, es gehörten da flexiblere Modelle. Das wäre also ganz, wie die Edith das angesprochen hat, ja. Es ist genau das, was wir der Meinung sind. Es muss eine Möglichkeit geben, im Alter so auszugleiten, dass ich auch meine Pension als Arbeitnehmerin noch in Anspruch nehmen kann, ja, und nicht dazwischen eine Phase der Arbeitslosigkeit haben muss. Weil Arbeitslosigkeit kostet insgesamt immer mehr. Nicht nur das Arbeitslosengeld, das zu zahlen ist, sondern das, was an Begleiterscheinungen mitspielt, ja. Arbeitslose Menschen sind öfter krank. Das ist gerade die länger arbeitslos sind. Das wirkt sich alles aus. Ich glaube, das brauche ich nicht sagen. Ja, die psychischen Probleme, das kostet alles was. Aber halt nicht den Betrieb. Und das ist die wesentliche Geschichte dahinter, ja. Den Betrieb kostet das nichts. Da sind wir schon in einem anderen System drinnen. Das interessiert die Betriebe nicht, ja. Wir sollen funktionieren, solange wir erwerbsfähig sind. Momentan möglichst lang. Also Edith, ich hoffe, ich habe dich jetzt schon überzeugt, dass du das Angebot annimmst, wieder aktiv zu sein. Gerade die Lehrerinnen werden gerade sehr umworben. Also ich hoffe, dass den Aufruf schon gehört.
Ich weiß nicht, was die Marion oder Fritz als nächstes?
Bitte?
Marion oder Fritz zeigen auf. Ich weiß nicht, wer zuerst war.
Ich würde ein anderes Thema anreißen. Also wenn der Fritz noch zu dem was zu sagen hat, was vorher kam, also dann würde ich den Fritz den Vortritt lassen, weil ich möchte Fragen aus der Betriebsebene stellen.
Ich möchte einen etwas anders gearteten Fall aufzeigen. Meine Sekretärin wollte Altersteilzeit machen, hat als Vertragsbedienstete das Recht, bis 65 arbeiten zu gehen. Nur weil sie das Pensionsantrittsalter schon erreicht hat, bekommt sie kein Altersteilzeitgeld. Mhm. Das ist unmöglich. Unmöglich.
Ich möchte dort einhaken, wo du gesagt hast, Silvia, dass eigentlich eher darauf schauen sollen, dass die Leute nicht vorher verschließen werden, nicht, dass sie dann völlig abgerackert in eine frühere Möglichkeit flüchten müssen, überhaupt sozusagen das Arbeitsverhältnis zu verlassen. Und da kann ich aus unserem Betrieb, also möchte ich aus unserem Betrieb vielleicht ein paar Fragen mit reinbringen, weil bin Betriebsrätin an der Universität Wien und wir haben die Altersteilzeit schon dort, wo es möglich ist, sehr gut verhandeln können. Also unser Dienstgeber war da eher sehr altersteilzeitfreundlich und das war gut organisierbar, aber wie gesagt, wir sind halt ein spezieller Fall. Wir sind kein richtiger Wirtschaftsbetrieb. Aber was halt uns auch aufgefallen ist und auch in den Beratungsgesprächen, dass das wirklich immer das Thema war, so quasi, ja, ich bin erstens einmal total ausgebrannt, also obwohl wir jetzt keine schwere körperliche Arbeit in dem Sinne haben, aber es ist natürlich trotzdem eine psychische Belastung dann ab einem gewissen Alter, dann vor allem jetzt im Zuge der Digitalisierung haben sich viele ältere Arbeitnehmerinnen auch überfordert gefühlt, dass sie nicht mehr mit den neuen Systemen arbeiten können oder wollen. Die Arbeitsverdichtung, einfach das andere Arbeitstempo, der andere Arbeitsdruck, das war das eine. Und was wir auch sehr oft gesehen haben, waren halt dann so Sachen wie, dass die Leute immer schon Teilzeitphasen hatten in ihrer Berufskarriere, die eben mit anderen Herausforderungen zu tun hatten. Also was weiß ich, einmal Angehörigenbetreuung, einmal Kinderbetreuung, einmal vielleicht auch eine andere Art der privaten Belastung, die man irgendwie abfedern musste. Und für uns hat sie auch immer die Frage gestellt, wieso kann man das Modell eigentlich nicht ausweiten und sagen, so ein lebensphasenorientiertes Teilzeitgeld. Aber wie gesagt, das ist jetzt offensichtlich eh vom Tisch, weil der Zug der Zeit geht ja eher eigentlich in die gegengesetzliche Richtung. Aber was ich jetzt auch sehe bei den jüngeren Arbeitnehmerinnen, die zu uns kommen, das würde ja einen Betrieb auch sehr attraktiv machen. Das heißt, es wäre ja auch eigentlich eine Antwort auf den Fachkräftemangel, wenn man andere Arbeitszeitmodelle anbieten würde. Und das finde ich eigentlich gerade aus wirtschaftlicher Sicht extrem kurzsichtig. Ne? Das ist eigentlich ja reine Profitmaximierung, sonst nichts. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja. Kann ich da okay. Damit sagen, dass immer das erste, das psychische Ausgebranntsein und die Arbeitsverdichtung. Ich habe das Erlebnis gehabt, das ist jetzt gute 15 Jahre her, da hat es gegeben von der Arbeiterkammer Niederösterreich im Sommer so ein politisches Forum. Und da hat damals eine Kollegin sich gemeldet und hat das erste Mal davon gesprochen, dass sie die Arbeit so verdichtet hat. Und ich habe mir gedacht, um was redet die eigentlich? Also ich bin im ersten Moment gar nicht gewusst, was die meint, ja. Und habe dann aber so im Laufe der Zeit begonnen feststellen, ja, es stimmt. Also es ist ja ganz ein anderes Arbeiten, das wir jetzt tun, als das überhaupt, wie ich zu arbeiten begonnen habe vor über 40 Jahren oder auch schon, was vor 20 Jahren war. Ja. Also das ist ja nicht nur, dass die Zeit geblieben ist, sondern auch das, was wir an Volumen in der Zeit erledigen. Auch natürlich aufgrund der Technologien und was das mit unserem Körper auch macht. Also das ist ja die psychische Belastung, wie wir wissen, genauso so hoch wie die körperliche Belastung, auch wenn sie auch dank der Wirtschaft in der Form noch immer nicht anerkannt wird. Aber ich muss sagen, ich freue mich als Gewerkschafterin besonders, dass wir jetzt die Zeit haben, wo es sich ein wenig dreht im Wirtschaftsleben und das ist ein wunderbarer Satz, den er gesagt hat, der Johannes Kopf, der Chef des AMS, gemeint hat, die Betriebe werden tanzen müssen. Und ich habe mir schon gedacht, wow, also das ist schon eine starke Aussage. Und ja, natürlich ist es so. Der Punkt ist nur, sie sind es nicht gewöhnt. Und sie brauchen noch eine Weile, sich daran zu gewöhnen, dass der Arbeitsmarkt nicht mit ganz vielen sehr gut ausgebildeten jungen Menschen aus den Ländern des ehemaligen Ostens immer wieder viel Personal zur Verfügung stellt. Ja. Das hat sich halt ein bisschen eingeschliffen. Das ist jetzt nicht mehr so. Der Herr Maringer hat uns vor kurzem gesagt, jetzt haben wir eigentlich eine Normalsituation. Vorher war ein Überangebot da. Ja. Das wollen manche noch nicht wahrhaben. Die, die es schon begriffen haben, die haben kein Problem, Fachkräfte zu bekommen. Ja. Die haben Angebote gemacht, die 4-Tage-Wochen. Es gibt sogar welche, die das wirklich auch die Stunden reduziert haben. Also nicht nur die Gesamtarbeitszeit auf 4 Tage zu blocken, sondern wirklich zu reduzieren. Es gibt welche, die machen es bei vollem Lohnausgleich. Also es gibt durchaus kreative Betriebe und die haben ganz viele Angebote von Menschen, die bei ihnen beschäftigt sein wollen. Nur die Niedriglohnbranchen, die sich besonders dadurch ausgezeichnet haben, dass die Arbeitsbedingungen besonders schlecht sind und sie in den vielen Jahren daran nichts geändert haben, die merken jetzt, dass jetzt nicht mehr alle bei ihnen arbeiten wollen. Und deswegen schreit die Wirtschaft auch so lang. Ich hoffe, dass das anhält. Ich sage es ganz offen, weil das wäre so das Erfreuliche, ja, wenn wieder ein bisschen die Arbeitnehmerinnen auch zu ihren Rechten kommen und nicht nur als Arbeitsmaterial angesehen werden, ja, sondern wieder auch als Menschen. Und es ist schon gelungen, das muss man schon sagen, durch die Programme in den letzten 2 Jahren, die halt, also einerseits natürlich die Kurzarbeit, die in Corona total wichtig war, dass man die Leute einfach in Beschäftigung gehalten hat, aber auch durch die Fördermittel, die zur Verfügung gestellt worden sind, dem AMS, ist es gelungen zum Beispiel, dass ein Fünftel von Menschen, die bereits vor 2019 langzeitarbeitslos waren, das heißt nach AMS-Definition über ein Jahr, in Beschäftigung gekommen sind im vorigen Jahr. Und das ist schon grandios. Also das sind Menschen, wo ganz viel probiert worden ist, alle immer gesagt haben, nein, die haben keine Chance mehr, meistens sind sie alt, krank, haben multiple Probleme. Und es ist gelungen, Menschen, die 2019 schon langzeitarbeitslos waren, zu einem Fünftel in Beschäftigung zu holen. Also das heißt, es ist auch da so ein bisschen ein Umdenken, dass die Älteren notwendig sind, gebraucht werden. Unsere Pensionistenvertreterinnen und Vertreter sind ja sehr selbstbewusst, also die fordern jetzt eh sehr gut, finde ich auch völlig in Ordnung. Manches ist ein bisschen überschießend, ja, also, aber gut, egal. Ja, es wird sich, glaube ich, wenn die Situation so anhält, hoffen wir, dass noch eine Weilchen so ist, dann wird sich was verändern. Und vor allem den Jungen, den man jetzt dauernd vorwirft, sie wollen nur mehr Work-Life-Balance haben, ja, A stimmt's eh nicht bei alle, ja. B müssen sie sich ja auch erst einmal leisten können, ja. Also die wirklich sagen, ich will Teilzeit, es ist schon okay, Teilzeit kann ich machen, wenn ich ein gutes Einkommen habe, vielleicht noch ein Studium und ich das Glück habe und sage, okay, mir genügen auch die 30 Stunden das Einkommen daraus. Wenn ich im Handel beschäftigt bin, wo ich nur mehr Teilzeitangebote habe, kann ich es mir oft nicht leisten oder nicht mehr leisten, vor allem jetzt in Phasen der Teuerung. Ja, ja. Ich mache jetzt einmal einen Schnitt.
Ja. Aber ich darf da vielleicht kurz, weil du zum Schluss die Jugend angesprochen hast, ich finde, das ist extrem wichtig, weil wir haben ja gerade im akademischen Bereich ganz, ganz viele Personen, die im Prekariat arbeiten, ja, das einfach nimmer mehr so ist wie früher, wo du einfach sagst, das Studium garantiert mir tatsächlich ein gutes Einkommen, jedenfalls nicht vom Anfang an und wo wirklich viele Leute raufen. Und ich sehe halt das schon auch aus der Sicht, wie gesagt, das ist meine betriebliche Erfahrung auch, dass man trotzdem muss man die Leute halten, ne? Oder gerade deswegen muss man die Leute halten, weil wir bilden sie ja um teures Geld aus. Und ich meine, das ist jetzt ein Thema, das kann man auch auf alle Betriebe übertragen, die Menschen ausbilden. Und wenn sie auch jetzt keine Lehrstellen haben, aber sie werden integriert und sie werden mit den betrieblichen Gegebenheiten sozusagen vertraut gemacht. Das kostet ja alles Geld. Und wenn ich dann schaue, dass ich die Leute so schnell wie möglich wieder verliere, ich meine, diese Kosten gegenübergestellt, ich finde immer diese, wenn man jetzt den Betrag hört, den du vorher genannt hast, mehr als 8 Milliarden, dann klingt das einmal natürlich beeindruckend, aber es wird ja nie gegengerechnet, was es bedeutet, wenn ich jetzt die Leute wegen schlechter Arbeitsbedingungen oder Krankenständen oder sonstiger Dinge verliere. Ne? Also das ist halt etwas, wo man ideologisch dagegenhalten muss, sage ich jetzt mal. Und gerade die Jungen, glaube ich, haben das zum Teil schon begriffen. Also ich habe schon das Gefühl, dass das für die sehr wichtig ist.
Ja, ist schon.
Das nur sozusagen als letztes Ergänzung. Danke.
Also was Lustiges, wenn Sie es hören wollt, aber es gibt wirklich Fälle, auch vom AMS, wo wir das gehört haben, wo dann Arbeitnehmerinnen nach einem Vorstellungsgespräch zum potenziellen Arbeitgeber gesagt haben, herzlichen Dank, Sie kommen in die engere Wahl. Und das ist schon herrlich und das ist jetzt keine Geschichte, ja, das war so. Das tut einfach ungemein gut, als Gewerkschafterin das zu wissen.
Sehr gut, ja. Hört man gerne.
Ja, genau. Und zu dir, Fritz, du hast zuerst das gesagt, ja, das ist richtig, dass das so ist, weil ab dem frühesten Zeitpunkt du in Pension gehen kannst, das AMS nicht mehr zahlt. Das ist einfach die gesetzliche Grundlage für das Altersteilzeitgeld. Da ist das derzeit drinnen, ja. Das ist geschlechtsunabhängig. Sobald ein Anspruch auf Pension besteht, besteht kein Anspruch mehr auf Altersteilzeitgeld. Das ist der Hintergrund.
Was mir auch da immer entsetzt, ist, dass bei den NEOS, also speziell bei dem LOAKA, also ein richtiger, also auch das vorherrscht, das sind alle so Leute, die irgendwas ausnützen wollen, das System ausnützen wollen und wir müssen diese Lücken unbedingt schließen. Also so kommt mir das immer vor bei seinen Anfragen. Also da, ich glaube, bei den NEOS ist das auch irgendwie nicht sehr beliebt, solche Möglichkeiten zu schaffen. Kommt mir vor. Also,
na, gar nicht. Natürlich nicht. Wir haben zu arbeiten. Punkt, ja. Also das ist der Hintergrund. Und zuerst, das habe ich zuerst vergessen, die Diskussion war wegen Arbeitslosengeld. Irgendwer von euch, ich glaube, du warst der Stefan, glaube ich, hast du das angesprochen? Ja, mit der, ja, genau. Also was ja in Diskussion war und aber nicht gelungen ist innerhalb der Regierung, war die Reform, die Arbeitsmarktreform. Und da war ja so ein Punkt, der in Diskussion war, das degressive Arbeitslosengeld. Und ja, natürlich war da der Hintergrund von der Wirtschaftsseite, man darf die Menschen nicht in Arbeitslosigkeit lassen, weil die suchen sich das ja selber aus und die bleiben viel zu lang mit der Regelung in Österreich, dass es eine Notstandshilfe gibt, die nicht befristet ist, können die ewig zu Hause bleiben. Das geht nicht. Man muss Anreize schaffen, damit sie wieder in Beschäftigung gehen wollen. Die entscheiden das immer ganz selber. Und wenn sie das nicht tun, dann genügt auch Sozialhilfe für die Menschen. Also das war schon ganz klar, das ist das wirtschaftsliberale Bild. Ja, also da passt die Neos, sehen das ganz genauso. Ja, also die hätten gerne, dass die Menschen jeden Job annehmen, weil jeder Job ist besser, als wenn sie in Arbeitslosigkeit sind. Dass immer noch Leute gibt, die 55 plus sind, über 100 Bewerbungen schreiben von 80% davon nicht einmal Antwort kriegen und dann auch keine Chance haben, in Beschäftigung zu kommen, sei dahingestellt, ja. Das ist ja wurscht. Die sind dann immer alle ganz selber schuld. Aber das war natürlich schon der Hintergrund.
Und die Rede vom Nehammer, würde ich sagen, war ja eindeutig nicht, und die Neos vertreten meiner Meinung nach die Unternehmen und sonst niemanden im Land.
Ja, natürlich. Ja,
ja, ich habe vor kurzem gelesen, dass sie unter den Arbeitgeberinnen eine Umfrage gestartet haben, wie sie in Zukunft planen, ältere Arbeitnehmerinnen in Arbeit zu halten, also was sie da für Maßnahmen treffen. Also 3/4 haben sich, glaube ich, mit dem überhaupt noch nie beschäftigt. Die Idee war, die werden wir eh los, wir sind zu teuer. Also ich glaube, dass sich auf der Arbeitgeberinnenseite überhaupt nichts getan hat. Also wie man ältere Arbeitnehmerinnen eben halten kann, dass man vielleicht andere Arbeiten gibt oder irgendwie weniger Stunden oder leichtere Tätigkeiten. Also das, ich glaube, die Arbeitgeberinnen überlegen sich ja auch viel zu wenig. Also das ist ja interessant, gell, dass sie zwar sagen, ja, wir brauchen sie, aber wie man sie hält, das ist auch noch nicht so ganz durchgedrungen.
Deswegen hat das AMS, das hat ja zwei Bereiche. Das eine ist der Service für die Arbeitssuchenden, das andere ist für die Unternehmer. Und das Unternehmensservice hat jetzt geht immer so einmal im Jahr so eine Tour durch die Betriebe. Und da ist auch Schwerpunkt jetzt die Beratung, genau für dieses altersgerechte Arbeiten. Wie kann ich sie länger in Beschäftigung halten? Was muss ich tun dafür, ja? Um die Betriebe auch in dem Bereich zu sensibilisieren, weil da eben einfach so ein Aha, ja, wirklich, kein Interesse bis jetzt, sich damit auseinanderzusetzen, bestand, ja. Bei den kleinen Betrieben verständlich, die haben, glaube ich, andere Themen, bei den mittleren auch noch, ist aber bei den größeren auch nicht viel besser, ja.
Genau. Der Gerhard Marek hat da noch einen Beitrag geschrieben.
Ja.
Eben diese Riesenbeträge, die sonst überall in die Corona-Hilfe reingelaufen sind, die sind überhaupt kein Thema. Da sind die Milliarden sofort da.
Ja.
Aber wenn es um die Arbeitgeberinnen geht, da gibt es kein Geld. Also das ist immer so, ja.
Da könnte man dann im Chor singen. Das wissen wir. Ja.
Was ich vielleicht auch noch sagen möchte, wenn es wird immer davon geredet, es ist so super, wenn man in der Arbeitslosen ist und man muss Anreize schaffen und die Anreize sind aber immer Bestrafungen, ja. Also das ist ja auch so ein Bild, was mich wahnsinnig macht, ja. Und zwar ist das wird überhaupt nicht mehr hinterfragt, ne? Es ist in der Diskussion einfach egal, wenn man zuhört aus der Wirtschaftsecke, die Anreize, das sind immer Strafen, ja. Also ich meine, das ist ja was, wo man echt gegenhalten muss. Weil das ist, wie wenn die Menschen, du hast das eh vorher gesagt, Silvia, wie wenn die Menschen sich das A selber aussuchen und B total happy wären, obwohl jede Studie sagt, dass die Leute krank werden, dass die Leute psychisch belastet sind und dass keiner happy ist, ja.
Genau. Ja.
Ja. Aber das wird unhinterfragt, wird das einfach kolportiert. Ne? Mhm. Und das ist auch was mich enorm ärgert.
Und es wird auch in den Medien gern aufgefasst. Ja. Jeder kennt dann wem, der auch so ist und wo man das dann begründet. Und die Netgesellschaft blüht in Österreich. Das ist so wunderbar. Ja. Aber wie gesagt, das für mich hat das begonnen damals mit dem schlanken Staat. Ja. Und alle haben nur mehr schlanke Strukturen gebraucht, weil schlank ja so super klingt, ja, dass das immer der Abbau von Menschen war und damit die Verdichtung für die anderen, das haben wir ja nicht gesagt, ja, aber schlank klingt einfach super. Genau.
Mhm. Also ich habe nur gehört, dass zum Beispiel in den AMS-Sitzungen, also durch meinen Mann weiß ich es ein bisschen, dass es dann schon so ist, also zum Beispiel in Tirol, dass die Arbeitgeber meistens Männer, immer sogenannte Ausländerkontingente fordern, obwohl es bei uns Menschen gibt, also zur Genüge, also gerade unter den Migrantinnen, die vielleicht auch eine Arbeit bräuchten, aber sie wollen immer irgendwelche Kontingente und ich glaube, es ist sehr durchschaubar, dass es da einfach um Billiglohn geht. Also es geht nicht darum, jemanden ordentlich zu zahlen, sondern sie wollen das weiterführen. Das ist also, ja, wir brauchen wieder unbedingt diese saisonalen Arbeitskräfte und so weiter, aber ja, also dass es da wirklich Leute im Land gibt und dass man die vielleicht vernünftig bezahlen könnte und sie dann auf Dauer hält, das Thema ist auch nicht so ganz durchgedrungen.
Ich glaube, die Migrations- und Ausländerpolitik in diesem Land brauchen wir in der Runde nicht diskutieren, ja. Weil was momentan angeht an Falschinformationen, an, ja, ich würde sagen, bis zu Hass, der völlig, völlig irreal ist, ja. Das ist so erschreckend. Aber wir haben eine Partei, die einen Wirtschaftsflügel hat, der schreit nach Arbeitskräften, der eine, wo die Rot-Weiß-Rot-Card immer eine Erleichterung nach der anderen bringen soll, wo Kontingente gefordert werden sollen, weil sie sonst nicht überleben können. Und die gleiche Partei sagt aber, Wirtschaftsflüchtlinge brauchen wir hier nicht, ja, weil die sind alle böse. Sind aber irgendwie dieselben Leute, glaube ich. Ne? Weil ich meine, wenn ich gut verdiene in meinem eigenen Land, werde ich mir nicht überlegen müssen, dass ich in ein anderes arbeiten gehe. Ja? Also ist, glaube ich, der Hintergrund wohl einmal ein wirtschaftlicher. Abgesehen von den Menschen, die ganz fürchterlich aus Kriegsgebieten zu uns fliehen müssen, weil es bei ihnen überhaupt kein Überleben mehr gibt. Ja? Die könnten, die haben aber durchaus auch Wissen, das sie mitbringen. Und die sind auch durchaus sehr glücklich, wenn sie da arbeiten können. Ja? Aber das ist jetzt da dann schwierig, wie gehen wir mit denen um? Und die Situation ist unerträglich, so wie sie jetzt ist. Und das Unerträgliche ist, dass so viele Leute die Partei wollen, die das auch noch befeuert seit vielen Jahren. Das ist einfach wirklich erschütternd. Aber ja, so sind Menschen und ich glaube fast, sie sind auf der ganzen Welt nicht für anders, weil ich habe vor kurzem gelesen einen Artikel über Kanada. Kanada hat ja schon so lange so ein Punktesystem, um qualifizierte Kräfte ins Land zu holen, weil sie so dringend Fachkräfte braucht. Und dann hat ein Arzt geschrieben, der viele Jahre dort war, dass ihm einfach eine Zusatzausbildung gefehlt hat, dass er seine Arztausbildung, die er aus dem Iran mitgebracht hat, auch verwenden kann. Sie geben ihm nur nicht die Chance in Kanada, dass er es macht. Haben wir gedacht, okay, dann ist auch nicht viel besser. Der ist dann halt jahrelang als Taxifahrer, als ausgebildeter Arzt in Kanada gewesen. Neu ist auch nicht sehr sinnvoll, glaube ich. Ja. Also dürfte es so ein genereller Trend unter uns Menschen sein, wenn ich wem finde, der ein bisschen schwächer ist wie ich und am besten ein Ausländer, dann muss er jetzt einmal gleich diskriminiert werden. Ja. Und das ist erschütternd, schrecklich, da müssen wir was tun. Das können wir nur immer wieder aufzeigen, immer wieder dagegen aufstehen und schauen, bessere Lösungen zu finden. Ja, das ist, dafür ist Politik da, dafür sind wir Gewerkschaftler da. Jetzt dürfen wir denen nicht überlassen, die glauben, sie haben die Hoheit. Leider sind es nur so viele, die das derzeit sagen. Ja.
Beate?
Ja, wenn ich was sagen darf zu diesem Unternehmertum, das sich ganz ganz lautstark einsetzt dafür, dass Arbeitnehmerinnen aus dem Ausland zu uns kommen und solche Ausländerinnen, die schon in Österreich einen Aufenthaltstitel haben, die werden dann ganz bewusst und gezielt nur für maximal 4 Monate beschäftigt, damit sie bloß nicht arbeitslos werden und Arbeitslosengeld beziehen dürfen, weil sie sind ja nur da, um zu arbeiten und nicht, um in unser Sozialsystem zu geraten. Ja. Also da achten die Unternehmer sehr genau darauf und da gibt es scheinbar auch Stellen, die darüber informieren, wie man es machen muss, dass man unangreifbar ist. Ja. Und ich weiß das aus persönlicher Erfahrung, weil ich mit einem Mann aus Nigeria verheiratet bin, der sich von 4 zu 4 zu 4 zu 4 Monaten immer wieder mit der Arbeitssuche herumplagt, weil er ja arbeiten mag und möchte. Ja,
ja, unerträglich. Freut mich, dich wiederzusehen, liebe Beate. Ist schon aber her.
Ja, Silvia.
Aber die Stimme habe ich sofort erkannt. Aber doch, die stinkt hin, ja.
Ja, viele Sitzungen haben wir schon hinter uns. Wir
sehen uns immer wieder.
Ja, na schön. Schön auch, dass du deine Expertise heute zu uns gebracht hast. Vielen, vielen Dank.
Sabine, du bist noch.
Ja, vielen herzlichen Dank. Und was mich bei solchen Diskussionen auch immer ein bisschen umtreibt, ist, wir haben es eben angesprochen, also Gesundheit. Ich weiß jetzt nicht so genau, wie ich die Frage formulieren soll, weil du von den sehr hohen Kosten gesprochen hast und dass das mit ein Grund ist, warum das Ganze halt auch sozusagen abgedreht werden soll, kann man hier irgendwie Argumente finden, dass man es auch sozusagen mit, du hast es eh auch angesprochen, dass es auch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sozusagen dann ja auch entsprechend besser geht, sie auch unter Umständen das Gesundheitssystem vielleicht weniger belasten, wenn man solche Modelle anbieten kann oder ähnliches. Gibt es da Zahlen dazu? Kann man das irgendwie rausrechnen? Gibt es da irgendwelche Korrelationen, dass man sagt, dieses Modell trägt sozusagen dazu bei, dass dann jetzt gerade so um das Pensionsantrittsalter die Person, die Menschen halt vielleicht nicht öfters oder schwerer erkranken oder was auch immer, oder ist das jetzt viel zu weit hergeholt, meine Überlegung?
Ich kenne keine Untersuchung dazu und es ist auch momentan, würde ich mal sagen, die politische Situation so, dass sachliche Argumente völlig uninteressant für die Entscheidungsträger sind. Es ist entschieden, dass die Blockvariante jetzt ausläuft, das haben sie auf Regierungsebene so festgelegt, sie werden das durchziehen, also die Blockvariante wird es nicht mehr geben. Die kontinuierliche Variante wird es geben. Und das ist wichtig, weil damit kann ich natürlich auch, wenn ich es einfach nutze, dann eben kontinuierlich langsam weniger arbeiten. Und das ist ja durchaus auch sinnvoll. Ja. Es ist ja, glaube ich, eh nicht so wünschenswert, dass alle sich nur mehr zu Hause retten wollen, weil sie es gar nicht mehr aushalten. Vielleicht ist es genau mit der Reduktion möglich, dass ich eben langsam in diese neue Lebensphase übersteigen kann. Ja, also ich glaube nicht, dass jetzt da überhaupt niemand mehr in Altersteilzeit gehen wird. Es wird schon vielleicht auch möglicherweise werden kreative Modelle noch entwickelt werden können. Jetzt sicher derzeit nicht gleich, weil jetzt haben sie es gerade erst abgeschafft. Also da wird einem nichts anderes einfallen. Aber vielleicht fällt einem bei den kontinuierlichen Modellen ein bisschen Flexibilität ein zukünftig. Aber vielleicht hilft das schon auch, trotzdem weiterhin diesen Übergang gut zu schaffen. Und ist es schon eine Erleichterung zu wissen, dass ich halt 5 Jahre lang nur mehr die Hälfte arbeiten muss und nicht 2,5 Jahre eh weiter voll gearbeitet habe, damit ich endlich die 2,5 Jahre Freiphase erwische. Es kann ja auch diese andere Variante eine gute sein. Wichtig ist halt, wie bei allen Teilzeiten, dass ich dann nicht versuche, in der halberten Zeit die volle Arbeit von vorher zu machen, ja. Was oft bei Teilzeit so ist, ja. Das ist dann auch ein bisschen widersprechend, aber dann habe ich nur weniger Geld und trotzdem denselben Druck. Aber da ist man halt schon auch trotz alledem selber auch gefordert, das nicht zuzulassen, ja. Das wissen wir eh, ja. Aber ein schwieriges, ja. Aber dafür gibt es ja auch Betriebsräte, Vertrauenspersonen, die helfen auch.
Sabine, du wolltest was sagen?
Ja, ich muss jetzt noch eine Geschichte kurz nachfragen, weil ich da eben nicht, auch juristisch nicht so sattelfest bin. Weil du hast in deiner Anmoderation angesprochen, Edith, und wir haben das ja auch im Vorfeld, als wir das für heute da geplant haben, ein bisschen ist es auch zur Sprache gekommen, dass eben im öffentlichen Dienst das gar nicht möglich ist.
Ja.
Ist das jetzt, bezieht sich das jetzt sozusagen auch auf die, nein, auf die Angestellten ja nicht. Also alle jene, die sozusagen auch in den ausgegliederten oder wo auch immer, also Kollektivverträge haben, sind davon auch betroffen oder nicht? Oder wie? Da müsste mir jetzt ein bisschen helfen, weil da kenne ich mich einfach zu wenig aus.
Ja, also ich weiß es jetzt nur von den, also nicht ausgegliedert, also Polizei und so weiter. Gell? Ja. Also dort im öffentlichen Dienst, also dort, wo der quasi der Staat Arbeitgeber ist, gibt's eigentlich keine Teilzeit, also Altersteilzeit, das gibt es nicht. Und ich habe das jetzt auch schon öfters gehört, also von anderen Teilbereichen in der GÖD, dass es dort schon auch Interesse gäbe, aber das gibt es noch nicht oder nicht überhaupt noch nie gegeben.
Und jetzt, wie ich als etwas noch da Grünling, was eben Beamtendienstrecht und so weiter betrifft, muss ich jetzt trotzdem die dumme, naive Frage stellen, und warum ist das so?
Also bei den Beamten, das ist wieder was anderes. Bei den Beamten kann es nicht geben, weil die Beamtinnen ja überhaupt nichts einzahlen in diesen Topf da.
Ja, aber alle, okay, das verstehe ich. Ja, das verstehe ich.
Aber alle anderen Arbeitnehmerinnen im öffentlichen Dienst zahlen ja Sozialversicherungsbeiträge. Ja. Und ich glaube, das ist deswegen so entstanden, weil sie ja gesagt haben, ja, du bist ja im öffentlichen Dienst und da wirst du ja eh nicht arbeitslos. Also,
das ist eine ganz alte Geschichte sozusagen. Ja, genau. Das ist eine ganz alte. Okay. Also da müsste man da halt jetzt auch, weil das ist ja für uns von Interesse auch, weil deshalb machen wir ja unter anderem auch das, da treffen wir uns ja auch da heute, weil wir ja eben gesagt haben.
Aber Sabine, in den ausgegliederten Bereichen, alle mit einem privaten Dienstverhältnis haben das Recht, eine Altersteilzeitvereinbarung einzugehen. Also wir haben an der Uni Wien ganz viele Altersteilzeitvereinbarungen verhandelt.
Ja. Also das wäre jetzt auch, genau. Also dann, ja, das hätte ich auch so verstanden. Also dass das schon möglich ist, das hätte ich auch, das hätte ich schon so verstanden. Okay. Aber wir haben halt auch bei uns,
Nur die Beamtinnen halt nicht, ne?
Ja, okay.
Genau.
Beamtinnen können ein Sabbatical nehmen, wenn ich einwerfen darf.
Ja, aber das dürfen wir auch zusätzlich. Also das ist sozusagen, also wir haben auch eine Sabbatical-Vereinbarung und trotzdem dürfen wir auch noch Altersteilzeit nehmen. Die Beamten dürfen Altersteilzeit gar nicht nehmen. Ne? Das ist das Problem.
Und ich muss noch ergänzen, das sind die Beamtinnen des Bundes, die Landesbeamten, die dürfen Altersteilzeit nehmen. Habe ich erst vor ein paar Wochen gefunden, wer im Landesdienst beschäftigt ist, der kann auch Altersteilzeit beziehen. Bei den Bundesbediensteten gibt es den sogenannten Solidarbeitrag für das Arbeitslosengeld. Also im Endeffekt zahlen wir genau dieselben Steuersätze oder Sozialversicherungssätze wie jeder andere. Bis auf die Bauarbeiter, die haben die Bauarbeiterurlaubskasse, da zahlen sie noch ein bisschen mehr. Aber im Endeffekt zahlen wir dasselbe ein und wir bekommen es aber nicht.
Die Beamten haben ja die Korridorpension, gell? Also das gibt's, aber das ist halt mit Abschlägen verbunden, also dass man mit 62 in die Korridorpension gehen kann mit 5% Abschlägen pro Jahr. Und die Korridorpension gibt es ja dann auch für alle anderen auch, aber die sind ja alle mit Abschlägen und deswegen weniger interessant, glaube ich. Was es schon gäbe, wäre, also wenn man Abschläge hat, dass man seine Schulzeiten nachkauft, aber ja, das ist halt mit Kosten verbunden.
Also das habe ich mich erkundigt, weil ich ja keine Ausbildungszeiten bekomme und nichts, ja. Da habe ich mich erkundigt, das kannst du ja vergessen, das ist ja sündhaft teuer, das ist ja irre.
Ja, ich meine, es ist halt steuerbegünstigt,
aber Ausbildungszeiten nachkaufen, das ist, also ich kenne niemanden oder fast eigentlich niemanden, der das gemacht hat.
Das war vor 20 Jahren sehr interessant und lukrativ, da konnte man um billiges Geld sich die Zeit nachkaufen. Und dann hat man gesehen, okay, da gibt es so viele Leute, die das wollen. Dann hat man das Ganze abgeschafft und hat dann die Beiträge, die man zahlen müsste, erhöht.
Ja. Was sind jetzt für euch, Edith und Marion und ich weiß nicht, ob die Claudia jetzt auch noch dabei ist, so Kernforderungen, zwei, drei Kernforderungen, die wir uns aufschreiben und mit nach Hause nehmen?
Ja, also für mich wäre es weiterhin so, dass diese Altersteilzeit bleibt und sogar ausgebaut wird. Also eben, wie ich schon gesagt habe, dass sie flexibilisiert wird, dass man eben immer, also wenn auch wenn das Pensionsalter 65 ist oder wenn jemand sagt, ich gehe mit 70 in Pension, dann soll das möglich sein, dass er so lange, bis er definitiv in Pension geht, die Altersteilzeit bezieht. Weil er arbeitet ja, er zahlt ja in diese Sozialversicherung ein. Also ich verstehe eigentlich nicht, der Arbeitgeber, in dem Fall ist es dann der Bund, wäre ja auch entlastet wie andere Arbeitgeber. Also von daher verstehe ich eigentlich nicht, warum das jetzt unbedingt abgeschafft werden muss. Weil gerade im Bund denke ich mal, also dass dort Leute vielleicht doch eher noch als jemand in der Privatwirtschaft, der wirklich fix und fertig ist, dass vielleicht jemand da dann noch eher sich vielleicht vorstellen kann, eben noch ein paar Stunden weiterzuarbeiten, dass er vielleicht nicht so erledigt ist, dass er das macht. Und dass es dann sogar eine Möglichkeit wäre, dass Leute länger arbeiten, als sie es ursprünglich vorgehabt haben. Und das Zweite ist eben, dass auch diese 40-60% da flexibler gehandhabt werden. Dass es nicht genau jetzt zwischen 40-60% sein muss, was man die Arbeitszeit einschränkt, sondern dass man das flexibel für jede Person mit dem Arbeitgeber und der Arbeitgeberin aushandeln kann. Aber wie gesagt, es schaut nicht gut aus, aber ich glaube, man kann es ja begründen und ich verstehe eigentlich nicht, wieso die positiven Aspekte einfach unter den Tisch gekehrt werden und einfach nur gesagt wird, das ist so teuer.
Ganz kurz nur, ich glaube, ihr seid jetzt schon in der internen Diskussion, wo ihr mich, glaube ich, nicht mehr braucht, nachdem mein Arbeitstag die 12 schon überschritten hat, würde ich mich sehr gerne, wenn es keine direkten Fragen mehr gibt, verabschieden und euch weiter diskutieren lassen. Wäre das für euch in Ordnung?
Ja. Liebe Silvia, herzlichen Dank nochmal. Und wenn wir weitere Fragen haben, dürfen wir dich nochmal nachfragen. Gerne.
Ja. Ihr habt direkt meine Kontaktdaten, bitte einfach melden. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und gute Dankeschön. Diskussion. Danke herzlich, Wiederschauen. Ciao.
Danke. Danke.
Ja, also ich möchte mich da eigentlich anschließen, was die Edith gesagt hat und ich habe es vorher eh schon angesprochen in der Diskussion, was mir halt immer so sauer aufstößt, ist, dass man immer einfach so, ohne darüber zu reflektieren, davon spricht, dass man am Ende seines Arbeitslebens völlig ausgepowert sein muss. Ja, ich finde, das ist einfach der falsche Ansatz. Ich finde, man sollte tatsächlich diese geförderten oder diese alternativen Arbeitszeitmodelle in allen Lebensphasen anbieten. Das ist meine Vision, ja, weil es gibt Leute, die sind mit 30 in einer Phase, wo sie vielleicht reduzieren wollen. Und für ein paar Jahre, ja. Und dann soll das auch gefördert möglich sein, ja. Damit sie eben nicht, wenn sie dann irgendwie über 50 sind, völlig fertig sind, weil sie schon die Jahre davor einfach nicht mehr gewusst haben, wo es ihnen zusammengeht, ja. Und das ist auch, wäre auch ein sehr gutes Modell gegen den Arbeitskräftemangel, der ja immer wieder auch ins Treffen geführt wird bei dieser Altersteilzeitdiskussion, dass das jetzt das Heilmittel gegen den Arbeitskräftemangel ist. Das glaube ich eben nicht, ja. Ich glaube, dass man gute Arbeitsbedingungen fordern muss und dafür gehört für mich eben auch dazu, dass man dass man auf das Leben der Arbeitnehmerinnen schaut und nicht nur immer auf den Teil, den sie in der Arbeit verbringen und sie da maximal auspresst, ja. Und insofern wäre meine Forderung sozusagen, diese Teilzeitmodelle oder Arbeitszeitmodelle auf die gesamte Arbeitsphase auszuweiten und das einmal einzufordern, dass man sich da was überlegt, ja. Also das nehme ich mit aus der Diskussion.
Ja, Fritz, du hast die Hand oben.
Ja, aber man darf nicht vergessen, wie bei uns, aber so auch bei dir, Marion, wir stehen in vielen Bereichen nur mehr Halbtagskräfte.
Ich weiß, Fritz, ich weiß. Aber da muss man dagegen arbeiten.
Das ist die Teilzeitfalle und die alte Teilzeitfalle in Wirklichkeit für Frauen, wo wir dann immer sehen, dass wir die Frauen zum Großteil in die Altersarmut schicken.
Genau, und darum muss man dagegen arbeiten. dass die Leute nicht unbedingt Teilzeit nehmen müssen, weil das ist ja auch das, was die Silvia am Anfang gesagt hat. Ich arbeite normalerweise, wenn ich Teilzeit nehme, dann kriege ich ja nur die Hälfte vom Geld, wenn ich 50% reduziere. Bei einem geförderten Richtig. Modell schaut das anders aus. Ne? Aber diese Chance haben ja die Leute nicht. Ne? Wenn sie mit 30 jetzt sagen, ich möchte die nächsten 5 Jahre, weil ich muss meine alte Mutter betreuen oder ich habe irgendwo einen kranken Angehörigen oder was auch immer. Ich würde das ja gar nicht aufzählen, ich würde das gar nicht bewerten, sondern ich habe einen privaten Grund, ich muss reduzieren, aber in jüngeren Jahren kriegst du überhaupt nichts gefördert. Aber wie du richtig sagst, Fritz, das schlägt sich dann trotzdem auf die Pension nieder und ich bin in der Altersarmut, ja. Auch wenn ich das mit 30 gemacht habe. Ne? Und das ist ja ganz fatal. Ich finde, da müssen wir wirklich als Gewerkschafterinnen mehr fordern.
Also in Wirklichkeit geht es ja dann darum, dass auch die Tätigkeiten bezahlt werden in irgendeiner Weise, genau. die soziale Tätigkeiten sind. Also wie Kindererziehung, so ja. Betreuung von Eltern
genau.
und so
weiter. Genau. Genau. Das muss einen Wert kriegen, ja, weil sonst ja. wird es immer nur auf die Arbeitnehmerinnen ausgelagert. Ihr könnt ja eh die Arbeitszeit reduzieren. Ja, aber das fehlt mir in der Pension. Und wenn da niemand drauf Rücksicht nimmt, ja, dann verschleppt sich das Problem nur. Ne?
Ja.
Genau.
Ja. Mhm. Und da kann man dazu sagen, es gibt ja diese Zusatzversicherungen, Weiterversicherung, Selbstversicherung neben Teilzeitbeschäftigung, aber das ist ja auch immer mit derartigen Hürden versehen. Also zum Beispiel, es muss eben Mindestpflegestufe 3 sein oder es muss die Arbeit auf so, also im überwiegenden Bereich reduziert werden oder mindestens so und so viel reduziert werden. Das ist ja völlig unflexibel. Und ich denke, dass man dann wieder da eine Zusatzversicherung braucht. Es wäre doch einfacher, wenn man so wie die Maya gesagt hat, das irgendwie zusammenzieht und sagt, wenn ich eine Pflege übernehme von einem Kind oder von Eltern, dann wird es einfach gefördert, weil ich eben für das große Ganze in unserer Gesellschaft sehr viel Arbeit leiste, die sonst sehr viel kosten würde. Und da kann man ja auch wieder ein tolles Beispiel sagen. Ich glaube, das kann ich heute noch erwähnen. Es hat ja durch ein höchstgerichtliches Urteil die Möglichkeit gegeben, ungefähr ein Jahr lang, sich neben der Pension weiter zu versichern, wenn man einen Angehörigen gepflegt hat, um dadurch seine Pension zu erhöhen. Diese Möglichkeit ist sofort aufgegriffen worden von ÖVP und Grünen sogar und mit einem also Antrag in kürzester Zeit wieder revidiert worden. Und ich habe jetzt über Umwege gehört, dass der LOAK das auch als einen Skandal empfunden hat, dass man neben der Pension sich weiter versichern können hätte, um seine Pension zu erhöhen, obwohl man schon Pension bezieht. Ich meine, wenn man sich vorstellt, dass die wahrscheinlich 90% der pflegenden Frauen sind, die geringe Pensionen haben, weil sie eben pflegen und solche Arbeiten leisten, dann ist das eine ziemliche, ja, also ich habe gesagt, ein Schlag ins Gesicht dieser Frauen. Aber wenn es sowas gibt, wird es sofort abgeschafft.
Eine Arbeitszeitverkürzung ist auch absolut ein wichtiger Weg dazu, ja. Weil einfach, und ich finde, das ist auch sowas, wo einfach in den Köpfen irgendein falsches Bild immer so mitvermittelt wird und ich glaube mit voller Absicht eben auch von gewissen Kreisen, dass man ja dann, dass erstens einmal dann alle faul sind und zweitens, ja dann, wenn alle kürzer arbeiten, dann macht ja niemand die Arbeit, dass man dann aber vielleicht mehr Leute einstellen könnte, ja, und dass man die Arbeit dadurch irgendwie auch gerechter verteilen könnte, was natürlich der Arbeitsverdichtung wieder entgegenarbeiten würde, von dem redet niemand, ne, beziehungsweise das wird nie mitvermittelt. Oder auch diese Verkürzung auf 4-Tage-Woche. Ja, aber am Freitag arbeitet ja dann niemand. Ja, die 4-Tage-Woche muss ja nicht immer von Montag bis Freitag gehen. Es gibt vielleicht Leute, die arbeiten dann Montag, Dienstag und, keine Ahnung, Donnerstag, Freitag, ja. Also, es wird immer so vermittelt, kein anderes Modell ist überhaupt möglich, weil sonst geht die Wirtschaft zugrunde, ja. Also, das ist schon auch so ein Schreckgespenst. Das macht mich irgendwie unruhend, ja, weil das wird so unhinterfragt dann auch von den Medien übernommen. Und da dagegen zu arbeiten dann und dagegen Erzählung aufzubauen, das wird dann schwierig, ne? Also das finde ich auch. Das wäre auch etwas, wo man Bewusstsein schaffen müsste. oder muss, nicht müsste, sondern muss.
Das wäre einfach eine interessante Geschichte, wenn Sie das einfach mehr wertschätzen würden, was die Frauen meistens eben da an Arbeit leisten, was das eigentlich in Geld kosten würde, wenn alle diese Leistungen bezahlt werden müssten. Und da könnten Sie wirklich ein bisschen entgegenkommender und flexibler sein bei solchen Sachen. Also ich weiß nicht, wie Sie sich das vorstellen in den nächsten Jahren. Also wer die Pflege dann macht oder was immer.
Ja, ich glaube, es wird auch sehr kurzfristig halt gedacht, weil du den Herrn Lorca schon öfter zitiert hast. Ich habe mit dem einmal eine sehr intensive Diskussion geführt über, wie die Mitbestimmung bei den Sozialversicherungen abgeschafft wurde. Und also der hat überhaupt ganz schräg, also der möchte überhaupt jedwedes öffentliche Modell abschaffen. Also der sieht das Heil der Welt in einer reinen privaten Versicherungsgesellschaft. Ja. Und der ist keinem Argument zugänglich. Also der ist, wir sind auf keinen grünen Zweig gekommen. Ja,
ja, ich glaube, das ist echt schwierig, weil mir kommt nämlich vor, dass solche Leute, ich glaube, so einen, also vom Glauben, dass die Privatwirtschaft eh alles regelt, so überzeugt sind.
Ja, ja.
Und ich meine, ich denke mir das gerade auch mit den Pensionen, wo man das so propagiert hat, mit der Zukunftssicherung und so weiter. Und wie ich jetzt geschaut habe, wie ich da ausgestiegen bin, also ich hätte das Geld ja genauso gut unter den Kopfpolster legen können. Hätte wahrscheinlich genauso viel gehabt. Also, dass man dann sagt, ja, die Alterspensionen, die staatlichen, die sind ja lächerlich, man muss alles in die Privatwirtschaft verlegen. Also ich glaube, das ist so diese Mentalität, das ist echt sehr erschreckend, dass sie meinen, dass alles so geregelt werden kann. Und wenn man schaut, was wirklich funktioniert, dann ist es eben die staatliche Pension und nicht die Privatvorsorge.
So ist es, ja. Ich meine, da gibt es ja auch mittlerweile ganz viele leider sehr traurige Vorfälle, dass Gelder zum Teil nicht nur gar nicht sozusagen sich entwickelt haben, sondern dass in manchen Bereichen Pensionsfonds ganz weg waren. Die Leute haben nichts mehr gehabt. Ne? Also, ich meine, so traurig das jetzt ist, ja, aber sowas hört man dann von solchen Leuten nie. Ne?
Genau. Und ich denke immer, ich finde das immer hochinteressant, wenn jemand die Privatwirtschaft immer so hoch lobt und den Unternehmergeist und kaum gibt es eine Krise, dann soll immer der Staat die Konsequenzen übernehmen. Also ich meine, sie haben ja überhaupt keinen Genierer gehabt, das ganze Corona-Geld zu nehmen.
Und aus welchen Mitteln? Aus den Mitteln der Steuerzahler. Und
wer so ja, absolut, Fritz, da hast du völlig recht. Ja.
Ja, genau.
Aber das wird dann nie erwähnt, ne?
Na, genau, das.
Ja.
Sogar die Bitcoin-Betriebe wollen das Geld.
Also ich denke, man muss bei den Neos auch wahnsinnig aufpassen, weil ich meine, die haben ja den Wirtschafts-Neoliberalismus ja auch irgendwie quasi mit erfunden oder mit der Muttermilch schon aufgesogen. Also man muss bei denen wahnsinnig aufpassen. Und wenn es nämlich genau um solche Sachen geht, eben Pensionsgeschichten, Sozialversicherungssachen und so, da sind sie ja auf einem ganz wilden Trip. Ja, das ist ja ganz schrecklich. Also denen darf man da ja echt nicht über den Weg trauen, überhaupt nicht. Nein, nein.
Also wirtschaftsmäßig und sozial staatsmäßig sind die Neos wirklich neoliberal, ja. Das ist so. Sie sind halt in anderen Bereichen sehr gesellschaftsliberal, was sie natürlich dann wieder sehr vernünftig erscheinen lässt, was ja durchaus auch vernünftig ist, aber die Wirtschaftsprogramme und die Sozialstaatsprogramme, die sind bei ihnen nur neoliberal, ja.
Darf ich sagen, dass ich jetzt dann aussteigen muss? Ich wollte mich bedanken.
Ja, Beate, danke.
Und zu den Wirtschaftstreibenden muss ich leider sagen, die haben auch noch dazu beste Beziehungen zur Presse. Sonst stangerten solche Vorwürfe an uns Frauen oder Beamtinnen und dass wir nur Abizahn und eh nichts hackeln wollen und dass wir aber doch so gutmütig sein werden, dass wir nicht streiken werden und unsere Angehörigen nicht mehr pflegen werden, die lassen wir dann eingehen, wie die Blümchen am Fensterbankel oder so. Ich meine, man müsste denen das ja krasser vor Augen führen, aber es interessiert keinen Journalisten, weil nur die Wirtschaftstreibenden die Journalisten interessieren. Ich frage mich, aus welchen möglicherweise pekuniären Gründen, aber mit solchen Vorwürfen darf man gar nicht anfangen. Ja, aber Schärfer formulieren darf man immer, okay?
Darf ich da vielleicht noch ganz kurz noch einhaken, Beate, weil das ist ganz was Wichtiges, diese Geschichte mit der Imagepflege auch, ja, weil das ist auch das, was ja, ich meine, die Marion wird das ja auch ein bisschen kennen von den Unis, ja, das ist uns ja während der Pandemie die ganze Zeit vergangen, dass man uns ja erklärt hat, naja, ihr auf den Unis habt es ja super, ihr seid eh die ganze Zeit im Homeoffice, euch kann nichts passieren und ihr seid trotzdem noch zahlt und alles, ja. Und genauso einen Eindruck hat die Öffentlichkeit eben vom öffentlichen Dienst, weil das sind ja alles Beamte, die haben ja alle super Verträge und Sonderverträge und tolle Verträge und überhaupt. Und ich glaube, wir müssen auch da so eine Image-Kampagne mal machen, um das einmal klarzustellen, dass das einfach alles so nicht stimmt. Ja,
ja. Na, bei mir war es schon.
K&K-Monarchie. Wir sind immer mehr K&K-Monarchie.
Aber bei mir im Betriebsrat hat das geholfen, wie wir der Geschäftsführung die Frage gestellt haben, ob sie prinzipiell alle Beamte und Beamtinnen für Minderleisterinnen und Minderleister halten. Ja? Ab da hat sich der Ton dann wirklich geändert, weil da ist einer aufgefallen, wie arg diskriminierend sie mit uns umgehen. Ja, und solche Bemerkungen muss man sich halt dann, kann man sich als Betriebsrat trauen, ja. Aber mir sagt man uns als UG und UGÖD, eh so wie es der Stefan auf der Homepage geschrieben hat, mir sagt man uns das öfter trauen und machen, krasser werden. Vielleicht sind dann die Medien dabei. Also, viert euch und schönen Abend noch. Gell?
Danke, Beate.
Tschüss. Baba, bis bald wieder.
Ein UGÖD-Café zum Thema Altersteilzeit, nicht nur aus Frauensicht. Zu Gast Silvia Ledwinker, ÖGB-Arbeitsmarktexpertin. Im Gespräch Sabine Hammer, Marion Polaschek, Beate Neunteufel-Zechner, Fritz Hess und andere. Moderation Edith Beck-Wilhelm. Eine Aufnahme des Livestreams vom 20. März 2023.